Normalerweise eröffne ich Diskussionen mit der Bitte, dass Sie sich daran erinnern, nach der Veranstaltung wieder Ihr Handy einzuschalten. Das sage ich Ihnen heute nicht. Sie werden heute einiges hören, das Sie vielleicht dazu veranlassen wird, öfters einmal den Ausschaltknopf länger gedrückt zu halten am Handy. Ich grüße Sie ganz herzlich zum vierten Themenforum, das sich wieder mit einem brisanten Thema mit technischem Hintergrund beschäftigt. Heute geht es um Überwachung bzw. Überwachungsstaat ohne Kontrolle bzw. der Frage, ist die Kontrolle dafür überhaupt ausreichend, die wir derzeit haben. Mein Name ist Christian Müller. Ich bin Wissenschaftsredakteur in der APA, der österreichischen Nachrichtenagentur, und ich darf Sie durch den heutigen Abend begleiten. Wenn man sich in den vergangenen Monaten und Jahren verschiedene Schlagworte anschaut, wie Lauschangriff, Rasterfahndung, Bundestrojaner, Vorratsdatenspeicherung, Videoüberwachung, IMSI-Catcher, Fingerabdrücke in diversen Dokumenten, dann könnte man meinen, Österreich hat sich an George Orwells Ozeanien ein leuchtendes Beispiel genommen. Gott sei Dank dürfen wir heute noch hier diskutieren, auch wenn wir nicht sicher sein können, wer uns aller zuhört und zuschaut. Wer immer uns zuhört und zuschaut und Sie gemeinsam im Saal, wir werden heute spannende Vorträge von drei engagierten und couragierten Personen hören und hoffentlich auch eine spannende und kontroversielle Diskussion erleben. Ich begrüße die Referenten des heutigen Abends, Gerald Fucek, ganz zu meiner Rechten, und Hannes Werdner in der Mitte, beide vom Institut für Softwaretechnik und interaktive Systeme der TU Wien, sowie Wolfram Proksch, zu meiner Rechten, Rechtsanwalt in der Wiener Kanzlei Proksch und Fritschek. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Die drei ein Kampf gegen das vom Nationalrat in recht eigentümlicher Weise, muss man sagen, am 6. Dezember beschlossene und mit Jahresbeginn in Kraft getretene Sicherheitspolizeigesetz. Dieses Gesetz, und wir werden gleich im Detail darüber hören, leitet polizeiliche Befugnisse deutlich aus, ohne dabei auf richterliche Kontrolle zurückzugreifen. Die technischen und juristischen Details dazu werden die drei Experten in jeweils rund 15-minütigen Vorträgen darlegen. Anschließend werden wir ausreichend und viel Zeit haben für eine Diskussion und für Fragen an die Experten. Wir wollen heute Abend mit den technischen Experten, wie es sich den Räumlichkeiten gebietet, beginnen. Hannes Werdner und Gerald Fucek werden in einer Art Doppelkonferenz Ihnen ein wenig über die Technik, die hinter dem Sicherheitspolizeigesetz und dessen Problematik steht, berichten und über Ihre Verantwortung als Hochschullehrer. Hannes Werdner, der den Beginn machen wird, ist Professor für E-Commerce an der TU Wien, an dem erwähnten Institut, und gleichzeitig Gründer und Vorstand des E-Commerce-Kompetenzzentrums EC3 in Wien. Gerald Fucek ist außerordentlicher Professor für praktische Informatik an der TU und außerdem seit 2007 Präsident der österreichischen Computergesellschaft. Die beiden TU-Professoren haben sich angesichts des Beschlusses dieses Gesetzes gezwungen gesehen, und das ist selten genug in Österreich, ihre Verantwortung als Hochschullehrer wahrzunehmen. Sie wurden zu Speerspitzen einer Initiative gegen die Ausweitung der polizeilichen Überwachung. Diese Initiative gipfelte in einer Petition, die mittlerweile von mehr als 25.000 Personen in Österreich unterschrieben wurde und auch bereits im Nationalrat gelandet ist und dort zumindest vom Petitionsausschuss behandelt wurde. Ich darf Sie, Herr Professor Werdner, den Beginn zu machen. danke für die Einleitung. Können Sie mich hören? Auch guten Tag oder guten Abend von meiner Seite. Der Gerald und ich haben nichts vor, Sie dazu mitmachen und in dieser Doppelkonferenz in der Einleitung noch die Kontrolle zu übernehmen. Ein kurzer Punkt, also es geht ja hier in dieser Veranstaltung nicht um Überwachung oder unbewusste Überwachung, sondern wir wenden uns ja bewusst an die Öffentlichkeit und suchen den Diskurs und die Auseinandersetzung über das Ganze. Wir haben uns beschlossen, das gemeinsam zu machen, nachdem der Gerald und ich gemeinsam mit dem Kollegen Joa, der da hinten steht, diese Petition gestartet haben, dass wir auch diese Einleitung gemeinsam machen. Hier sehen Sie die Punkte, die wir behandeln wollen. Die Novelle zum Sicherheitspolizeigesetz kurz, über die Geschichte, wie das zustande gekommen ist und über die Petition, die Verantwortung von Lehrenden in diesem Bereich und dann zwei technische Punkte, wobei insbesondere ich mir bewusst bin, dass das Thema der Internetkommunikation hier vielleicht das falsche Publikum ist und ich das dann sehr kurz streifen möchte. Und wenn Sie sich da favorisieren, dann seien Sie bitte auf und überspringe das Ganze. Da ist das Thema von Gerald Fucic übergegeben. Sie kennt schon durchaus, glaube ich, etwas Neues ist an die Funktionsweise des Ganzen. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass wir uns hier nicht als die Security- oder Privacy-Experten verstehen, sondern eher die Motivation kommt aus unserem Verantwortungsgefühl als Lehrende hier an der TU Wien gegenüber der Öffentlichkeit, sondern der Gesellschaft, der Politik, aber auch den Studierenden. Zum Sicherheitspolizeigesetz, Novelle zum Sicherheitspolizeigesetz, und zu diesem Paragraph 53, der eigentlich die Berechtigung gibt, Auskunft vom Betreiber öffentlicher Telekommunikationseinrichtungen, also ISPs oder die Telcos, aber auch sonstigen Diensteanbieter. Nach dem E-Commerce-Gesetz können das jetzt nicht nur beliebige Webseiten, sondern auch Sie, wenn Sie hier einen Blog betreiben oder eine Kommunikationsseite betreiben, kann durchaus auch hier eine Auskunftspflicht vorliegen. Das wird nachher noch erläutert und Sie haben hier unverzüglich und kostenlos diese Auskünfte zu geben. Über Anschrift, Teilnehmernummer, Name einer bestimmten Person, eines bestimmten Anschlusses. Die IP-Adresse zu einer bestimmten Nachricht und zu einem bestimmten Zeitpunkt, das heißt, der Inhalt ist bekannt und ich möchte die Adresse dazu haben, die IP-Adresse, auf das komme ich nachher zu sprechen, was das bedeutet. Und auch dann Namen und Anschrift, die dieser IP-Adresse konkret zugeordnet war. Das heißt, hier mit der Zeitpunkt der Übermittlung, den ich auf sogenannte dynamische IP-Adresse aufgekommen habe, auch noch zu sprechen. Und das Ganze ist kostenlos und unverzüglich, wobei nicht klar definiert ist, was hier unverzüglich bedeutet. Der zweite Punkt in dieser Novelle bezieht sich auf das Lokalisieren von Handys mittels dieser IMSI-Catcher. Auch das geht immer von der Kollegin Fitschig ein. Was ein wichtiger Punkt ist und was auch in dieser Novelle eigentlich nicht angeführt wurde, ist diese Kontrolle durch den Richter und ohne Verpflichtung, diese Maßnahme explizit zu begründen, beziehungsweise eine Berichtslegung darüber. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass Ihre Daten entsprechend verarbeitet werden, aber Sie erfahren nichts davon. Es gibt keine Verpflichtung. Es gibt eine Kontrolle durch einen Rechtsschutzbeauftragten, der ernannt wird durch den Innenminister, also nicht unabhängig, keine unabhängige Kontrolle, der auch keine Beschwerdemöglichkeiten hat oder keine Eingriffsmöglichkeiten hat, weil ein reines Informationsrecht. Der zweite Punkt, der hier eigentlich bedenklich ist, ist die Art der Beschlussfassung. Diese Novelle wurde beschlossen um Mitternacht am 6. Dezember vom Nationalrat und bezüglich der IP-Adressen wurde das als ein Abänderungsantrag eingebracht zu Mittag, also 6 oder 8 Stunden, bevor das beschlossen wurde. Das heißt, wurde auch kein Begutachtungsverfahren mehr durchgeführt. Also weder andere Ministerien, andere öffentliche Institutionen konnten dazu Stellung nehmen. Zudem wurde die gesamte Novelle nicht im Innenausschuss behandelt, der eigentlich für das Thema zuständig wäre. Interessanterweise hat er erst das letzte Mal 9 Monate davor das letzte Mal getagt und auch in diesem Bereich wurden hier diese Punkte nicht behandelt. Was wurde darauf gemacht? Und das ist die Geschichte, eine kurze Geschichte. Es gibt eine sogenannte parlamentarische Petition. Die kann von einem Mitglied des Nationalrats eingebracht werden.
Es genügt eigentlich, dass das einer einbringt. Und das wird dann dem sogenannten Petitionsausschuss zugewiesen, das hat der Herr Müller bereits erwähnt. Und dieser Petitionsausschuss kann das dann anderen Ausschüssen des Parlaments zuweisen. In unserem Fall war der Überbringer Peter Pilz von den Grünen und initiiert wurde diese Petition von der Frau Dr. Helige, damals noch Präsidentin der österreichischen Richtervereinigung, dem Kollegen Fucek, Joa und ich, wie bereits erwähnt wurde. Das Ziel war eigentlich nicht eine revolutionäre, sondern dass man sagt, okay, eine nochmalige Behandlung dieses Gesetzes im Innenausschuss, dass man keine Beschlüsse fasst über Gesetze, und ich darf hier die persönliche Freiheit einschränken, aber generell sollte das auf Gesetze zutreffen, dass man Gesetze begutachten sollte, dass man das in einem Ausschuss behandeln sollte. Und wenn sie doch eine breite gesellschaftliche Auswirkung haben, dass man auch hier eine öffentliche Diskussion darüber führen kann und dass man sich zu Wort melden kann. Und als ersten Schritt dazu die Zurücknahme dieser Ermächtigungen, dass man hier ohne richterliche Kontrolle die entsprechenden Schritte setzen kann zur Überwachung, wie wir sie sehen. Die Petition wurde dann im Dezember mit einer Pressekonferenz gestartet. Und wir haben dann im Februar diese Petition übergeben mit ungefähr 25.000 Unterschriften. Die Unterschriftendienste ist über das Internet gelaufen. Jetzt einmal eine Frage, ich frage jetzt nicht, wer hier unterschrieben hat. Das wäre schon eine Privacy-Frage, also insofern halte ich mich jetzt hier zurück. Und die Petition wurde dann am 5. März im Petitionsausschuss behandelt und man wartet zurzeit auf die Stellungnahme des Innenministers zu dieser Novelle des Sicherheitspolizeigesetzes. Damit bin ich mit meinem ersten Teil fertig und übergebe den Kollegen Fucek, um seinen Teil zu machen. Welche anderen Initiativen hat es auch dazu gegeben? Beziehungsweise was sagt ihr, was sagt ihr dazu geschlossen?
Danke, Hannes. Als Präsident der österreichischen Computergesellschaft kann ich sagen, dass diese Novelle einen Aufschrei in der Branche hinterlassen hat. Es waren sozusagen alle Bereiche der Informationstechnologie, seien es die Firmen, die Provider, die Universitäten, die Selbstständigen, haben sich eigentlich dagegen ausgesprochen. Und da kann man sich fragen, warum ist das eigentlich? Warum gibt es so einen Aufschrei bei so einem Gesetz? Und ich denke, ein wesentlicher Grund ist, dass die Informationstechnologie, die wir bauen, die wir auf der Universität Systeme entwickeln, wo wir Grundlagen entwickeln, einfach missbraucht wird für Zwecke, die die Freiheit und die Grundrechte einschränken. Es gab zu diesem Sicherheitspolizeigesetz natürlich eine ganze Reihe von Stellungnahmen. Ich mag erwähnen, dass die Wirtschaftskammer in Österreich, angeführt von Wirtschaftskammerpräsident Leitl, eine siebenseitige Stellungnahme abgegeben hat. Die war schon vor dem 6. Dezember, allerdings hat die Wirtschaftskammer natürlich nicht gewusst über die zusätzlichen Möglichkeiten über die IP-Adressen, die dann am letzten Tag eingeführt wurden. Aber diese siebenseitige Stellungnahme ist schon sehr scharf, ungewöhnlich scharf für die Wirtschaftskammer. Man sieht das hier auch in dem letzten Teil hier, dass sie auch der Meinung sind, dass es aus generellen rechtsstaatlichen Überlegungen erforderlich ist, einen richterlichen Beschluss zusätzlich dazu zu haben. Also nicht, dass die Sicherheitspolizei allein in der Lage ist, Handys und Internetkommunikationen und Verbindungen sozusagen zu überwachen. Die Österreichische Computergesellschaft, das ist ein Verband mit über 1800 Mitgliedern in Österreich, hat sich auch vehement dagegen ausgesprochen. Es gibt, Sie können das unter www.ocg.at anschauen, gibt es Stellungnahmen, da gibt es auch eine Stellungnahme zur Online-Durchsuchung, die war schon im Jahre 2007. Wir haben uns konsequent aus grundsätzlichen Überlegungen gegen diese Novelle ausgesprochen und hier sehen Sie zwei Stellungnahmen dazu. Das erste ist ein Satz, wo es darum geht, um eine Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit. Das beruht eigentlich darauf, dass in der Europäischen Menschenrechtskonvention, Artikel 8, geht es ja um den Schutz der Privatheit, der Privatsphäre und auch um die Korrespondenz, wie das dort heißt. Jedenfalls ist dort auch eine Möglichkeit vorgesehen, allerdings mit den gelindesten aller Mitteln, die möglich sind, hier Einschränkungen zum Schutz der Sicherheit zu machen. Daher ist hier auch eine sorgfältige Abwägung notwendig. Und generell ist es eigentlich nicht tragbar, dass diese wichtigen Themen, die eigentlich uns alle berühren, das ist ein Thema, an dem wir nicht vorbeigehen können, selbst wenn wir glauben, dass wir nichts angestellt haben. Jeder kann in eine Bewachung, in eine Überwachung hineingeraten. Daher ist es auch notwendig, dass man hier dieses Thema auch entsprechend thematisiert und darstellt. Und zwar geht es um eine Regelung, die öffentlich diskutiert werden muss. Man kann diese Dinge, die alle Menschen angehen, nicht einfach beschließen in einem Gesetz, ohne dass man hier einen breiten Konsens hat. Das ist ein Thema, das alle Menschen angeht und das muss auch entsprechend mit einer Öffentlichkeit behandelt werden. Ein anderes wichtiges Thema, was uns immer wieder gestellt wird, weil wir drei Professoren diese Petition ins Leben gerufen haben. Warum machen wir das? Und generell gibt es ja auch eine Verantwortung der Informatikerin. Die Schwestergesellschaft der Österreichischen Computergesellschaft, die Gesellschaft für Informatik in Deutschland, ist ja viel akribischer in Aufzeichnung von Regeln und Anleitungen und Leitlinien. Hier haben wir also eine ethische Leitlinie, die hier ausgearbeitet wurde, aber sie zeigt sehr wohl, dass es hier besondere Verantwortung von Informatikerinnen gibt. Das gliedert sich also in mehreren Artikeln. Hier wird zum Beispiel der Artikel 4 geht um die Verantwortung der Mitglieder. Und zwar ist ja immer wieder die Rede, dass man Verantwortung bei Gestaltungsprozessen und zwar in individueller und gemeinschaftlicher Verantwortung hat. Die Lehrenden werden auch besonders erwähnt. Die Lehrenden sollen die Lernenden auf deren individuelle und gemeinschaftliche Verantwortung vorbereiten und hierbei selbst Vorbild sein. Das ist, denke ich, ein Grund, warum wir das hier machen, in unserer Rolle als Lehrenden hier an der Technischen Universität Wien. Und da fragt sich natürlich bei all diesen Paragraphen mit Verantwortung, was ist denn eigentlich Verantwortung? Was heißt in diesem Zusammenhang Verantwortung? Weder Hannes, noch ich, noch der Rechtsanwalt Brocksch, noch alle anderen hier erinnern, waren eigentlich beteiligt in der Entwicklung dieser Überwachungsmechanismen. Warum haben wir trotzdem eine Verantwortung? Naja, das beruht darauf, dass es ja nicht nur diese individuelle Verantwortung gibt, das ist für mein Tun und die Auswirkungen dafür, sondern dass wir auch eben diese gesellschaftliche Verantwortung haben, für Dinge, für die wir nicht unbedingt etwas können, wo wir aber die Verantwortung haben, hier entsprechend aufzutreten und zu diskutieren, um Normen voranzutreiben, um gerechte Regelungen voranzutreiben. Und da steht auch bei den ethischen Leitlinien der Gesellschaft für Informatik, dass man mit Vorsicht künftige Handlungen, die sich nicht oder nur teilweise an Erfahrungen und daraus entwickelten Normen orientieren können, gemeinschaftlich zu bedenken sind. Eine besondere Notwendigkeit solcher Reflexion ergibt sich immer dann, wenn individuelle Ansprüche mit jenen einer Gemeinschaft in Konflikt geraten. Und das ist in diesem Fall der Überwachung sicherlich gegeben, weil ja die Privatheit, die Privacy ist ein individueller Anspruch und der Schutz und das Bedürfnis nach Sicherheit ist ein gesellschaftlicher Anspruch der Gemeinschaft. Und in diesem Auseinandersetzung befinden wir uns gerade bei vielen Anwendungen, wo die Informationstechnologie eine Rolle spielt, findet man das immer wieder. Das ist kein Wunder, dass die Informationstechnologie dort überall eine Rolle spielt. Ist es nicht eine Technologie, die flexibel ist wie keine andere, die in allen Lebensbereichen angewandt werden kann? Und darum sind auch wir Informatiker hier in diesen gesellschaftlichen Fragen ganz besonders gefordert. Und zum Schluss steht hier noch, die Diskurse sind mögliche Verfahren der gemeinschaftlichen Reflexion über Verantwortungsfragen. Und dazu haben wir halt die heutige Veranstaltung und auch ähnliche Veranstaltungen. Dazu gibt es auch die öffentlichen Stellungnahmen, dass wir hier einen Diskurs führen. Und darum halten der Hannes und ich unsere Vorträge auch sehr kurz, um diesem Diskurs auch entsprechenden Raum zu geben. Wir kommen zu dem technischen Teil, Mobiltelefon. Mobiltelefone hat jeder, kennt jeder, und wir wissen, was wir damit machen wollen, zumindest sagt uns das die Werbung. Wir sollen also telefonieren, SMS machen, fotografieren, Internet, Musik, Fahrscheine lösen, Ticket kaufen, vieles mehr. Was die meisten der Telefonbenutzer nicht wissen, dass das Telefon aber noch mehr kann. Das Telefon kann lokalisiert werden. Also es könnte Personen geben, die wissen, wo man sich gerade befindet. Es kann abgehört werden, also nicht nur der Gesprächspartner hört die Gespräche, sondern auch ein anderer. Man kann natürlich, wenn man lokalisieren kann auch ein und Gespräche nachverfolgen kann, auch Profile aufzeichnen. Man kann Profil der Verbindungen aufzeichnen, man kann sich die Bekanntenkreis, mit wem man wie oft telefoniert hat, Profil der Aufenthaltsorte. Man kriegt also sehr viel Information über Personen hinaus. Das ist technisch möglich, wir wollen das allerdings nicht, denn welcher Kunde eines Providers, eines Mobilproviders will haben, dass diese Sachen passieren. Alles, was auf einem Gespräch passiert, ist ja privat. Das geht mich und meinen privaten Partner, geht mich und meinen Geschäftspartner etwas an, aber sonst niemand anderen. Und auch, dass ich dieses Gespräch geführt habe, geht niemand anderen das an. Das will niemand. Aber jetzt gibt es diese gesetzliche Grundlage, dass in gewissen, unter gewissen Voraussetzungen, das werden wir vielleicht noch hören, diese Dinge möglich sind. Und zwar ohne Kontrolle. Und da ist die Frage, wenn Grundrechte, die hier zweifellos beeinträchtigt sind, eingeschnitten werden, wenn da hier keine Kontrolle vorhanden ist. Wie funktioniert das? Das sollte ich auch bringen. Lokalisieren von Handys geht ganz einfach. Es gibt ja diese Funkzellen. Jede Basisstation des Mobilnetzes hat eine bestimmte Reichweite. Der Provider weiß also, welche Funkstation aktiv ist, in dem sich mein Handy befindet. Diese Basisstationen werden so angeordnet, dass also das ganze Gebiet abgedeckt ist. Theoretisch sind es so wabenartig wie die Bienen, das lässt sich in der Praxis nicht durchführen durch die geologischen Gegebenheiten oder durch die Stadt oder wo man die Sendeanlagen aufbauen kann. Aber im Prinzip weiß man, in welcher Zelle man ist. Manchmal befindet man sich ja auch in mehreren Zellen gleichzeitig. Und man braucht also nur einem Teilnehmer eine sogenannte stille SMS schicken, das macht die Polizei auch, und die merkt man nicht. Als Empfänger steht da nichts in meinem Meldungseingang, sondern da ist gar nichts auf meinem Handy, überhaupt keine Reaktion, ich merke es nicht. Aber es hat ein Verkehr stattgefunden, der zu dieser Ortung der Zelle ausreicht. Man kann also diese Funkzelle bestimmen, in dem sich ein Handy befindet. Die Genauigkeit ist einmal grob abzuschätzen mit der Größe dieser Funkzelle, in der Stadt vielleicht 50 bis einige 100 Meter, am Land mehrere 1000 Meter. Aber es lässt sich diese Ortung auch genauer machen. Viele dieser Entwicklungen basieren ja auf einem guten Hintergedanken. Zum Beispiel, wenn ein Notruf abgesendet wird, will man ja haben, dass man lokalisiert werden kann. Das wird ja auch vorbereitet, dass das erlaubt wird, dass man im Fall eines Notrufs lokalisiert wird. Und da will man auch eine möglichst hohe Genauigkeit haben, wo man sich befindet, wenn man sagen wir im Bergnot ist. Und da gibt es dann Techniken, das zu spezialisieren, zum Beispiel, dass man die Funkstärke der Sender ausnutzt, die nimmt ja mit dem Quadrat der Entfernung ab. Oder dass man die die Entfernung misst durch die Verzögerung, die Wellen brauchen eine Zeit bis zum Sender und zurück, dass man diese Zeitverzögerung misst. Oder dass man hier mehrere Sender hat und hier verschiedene Feldstärken hat. Man kann das genauer lokalisieren als diese Angaben, die hier stehen. Es ist also auch ausreichend genug. Nun gibt es gerade bei diesen Ortungen zwei Nummern, die man vielleicht kurz erklären muss. Die IMEI-Nummer und die IMSI-Nummer sind natürlich englische Abkürzungen. Die IMEI-Nummer, das ist die Nummer des Endgeräts, die kann sich jeder anzeigen lassen auf dem Ende, wenn er Stern Gitter 06 Gitter eintippt. Ich habe das auch gemacht, man kriegt also praktisch diese Seriennummer seines Gerätes heraus, auf der man im Wesentlichen den Hersteller und Typ des Gerätes ablesen kann und die fortlaufende Nummer. Es gibt dann noch eine Nummer, die IMSI-Nummer, die ist zur Identifizierung der SIM-Karte. Das darf man vielleicht nicht mit der Nummer verwechseln, die auf der SIM-Karte aufgedruckt ist, da ist auch eine lange Nummer drauf, sondern das ist eine Nummer, die gespeichert ist in der SIM-Karte und die eindeutig diese SIM-Karte identifiziert. Ist das ein angemeldetes Handy, kann man natürlich auch den Besitzer der SIM-Karte damit verknüpfen. Eine 15-stellige Nummer, die ersten drei Ziffern sind in Österreich 232, sonst sind das andere Nummern, die nach dem Anfang die ersten zwei bis drei Stellen sind, die der Provider, also zum Beispiel A1 ist 01 und T-Mobile 03 und Bob ist 11 und so weiter. Und da gibt es, bringt es nur, weil es diesen berühmten IMSI-Catcher gibt. Dieser Catcher ist ein Spionagegerät. Das funktioniert so, dass normalerweise das Handy Kontakt haben sollte zur Basisstation. Jetzt setzt sich ein IMSI-Catcher dazwischen, der ist stärker im Signal als die Basisstation, der ist also nah genug und saugt daher das Gespräch auf sich. Die Handys haben die Eigenschaft, dass sie immer zur stärksten Station verbinden und daher geht das Signal, wird umgeleitet zu dem Spion. Und der spiegelt der Basisstation diesen User wieder. Also die Basisstation wird im Allgemeinen nichts merken. Vielleicht wird auch der User nicht so viel merken, aber man kann sozusagen dieses Gespräch mithören. Das ist sozusagen ein Mithörgerät, das klingt, so ist es auch. Die Polizei verwendet es angeblich nur, um die IMSI-Nummer festzustellen, ob jemand in dem Bereich eine IMSI-Nummer hat, denn für das Abhören braucht sie zusätzlich noch immer einen richterlichen Befehl. Aber nur um die IMSI-Nummer, ob jemand sich aufhält in dieser Zelle, darf die Polizei das nach dem neuen Gesetz ab 1. Jänner verwenden. Diese Angriffsart heißt Man-in-the-Middle-Angriff. Das ist eine berühmte Technik bei Internetangriffen sowieso, wenn man sich sozusagen dazwischen setzt und die Kommunikation abhört. Das funktioniert bei den GSM-Handys auch dadurch, dass hier dort keine Verschlüsselung stattfindet. Dadurch sind alle Gespräche abhörbar und bis vor kurzem hat es noch geheißen, UMTS-Handys können nicht mit IMSI-Catchern empfangen werden, also das Freinetz geht nicht. Das ist aber auch schon Geschichte. Mittlerweile soll auch die Polizei in Österreich einen IMSI-Catcher für das UMTS-Netz besitzen, sodass also kein Handy mehr abhörsicher ist. Ich habe versucht, im Internet ein Foto zumindest aufzutreiben von einem IMSI-Catcher. Ich habe dieses hier gefunden, das ist ein relativ altes Foto. Die Firmen, die das anbieten, bemühen sich hier, das der Öffentlichkeit zu verstecken. Man findet also diese Modelle, die die Polizei in Österreich verwendet, nicht im Internet. Das ist allerdings ein Angebot, das ganz unverblümt damit Werbung macht, dass man hier also diese Nummern ablesen kann, die IMSI-Number und dass man die E-Mail-Number und dass man die Gespräche abhören kann und noch einiges mehr. Preise werden kolportiert ab 50.000 Euro. Man sagt, die IMSI-Catcher der Polizei haben 600.000 gekostet. Es wird angeblich nicht an Privatpersonen verkauft, das sind sozusagen Angebote an Governmental Organizations. Also als ich versucht habe, in einem anderen Netz, nicht im TU-Netz, da ist es gegangen, dieses Angebot auf den Bildschirm zu bringen, hatte ich dann eine Verweigerung des Systems, das heißt, ich darf nicht zugreifen wegen vermuteter krimineller Aktivität. Also diese Seiten, wo das freigeboten wird, sind also auf schwarzen Listen. Aber ich habe das für meinen Vortrag gebraucht und habe das also hier. Okay, also ich glaube, dass das Thema wichtig ist, die zu diskutieren. Ich denke, dass gerade die Privatheit ein ganz hohes Gut ist, vor allem weil es auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention ist, die es ja seit 1950, wenn ich richtig informiert bin, gibt und die eigentlich alle europäischen Staaten ratifiziert haben und wo die ganz, ganz wichtigen Grundrechte verzeichnet sind. Das ist also das Grundrecht auf Leben zum Beispiel, das Recht auf Freiheit, das Verbot der Folter, Verbot der Sklaverei, Freiheit der Religionsausübung und so weiter. Also wo so fundamentale Rechte beschrieben sind und diese fundamentalen Rechte sollte man nicht so rigoros einschränken, dass man hier nicht weiß, mit wem man zum Beispiel telefoniert oder wer alle unseren E-Mail-Verkehr und Telekommunikation mit abhört. Hannes,
du musst. So, in unserer Doppelkonferenz, wenn ich jetzt in der ICON komme zum Internet, interessant ist, dass die TU als ein Reliableness eingeschätzt wird, wenn man nicht das verbrecherische Intentionen unterstellt, was ja durchaus eine begrüßenswerte Geschichte ist. Mein Teil ist jetzt wesentlich kürzer als der von Gerald, weil ich spreche über das Internet und über die IP-Adressen und ich nehme an, dass das hier im Raum wesentlich interessant ist. Ein wichtiger Punkt, auf den ich hier rein draufgehe, ist eigentlich das Protokoll, wie dann die einzelnen Datenbestandteile ausschauen. Wie Sie alle wissen, hat das in den 60er Jahren begonnen. Im Wesentlichen ist eine Verbindung zwischen existierenden Netzwerken, also ein System, ein Modell zum Datenaustausch zwischen Computern, die sich in unterschiedlichen Netzwerken befinden, mit dem Ziel, eine hohe Ausfallsicherheit zu gewährleisten, beziehungsweise auch um einen Standard zu schaffen, um hier die Geräte und die Systeme unterschiedlicher Hersteller miteinander zu verbinden. Ein wichtiger Punkt in diesem Netzwerk, und das zielt auch auf diese Ausfallsicherheit hin, dass wenn zwei Geräte, zwei Computer hier drinnen kommunizieren, Nachrichten miteinander austauschen, dass diese Nachrichten nicht als eine Nachricht versandt wird, sondern dass sie aufgebrochen werden in sogenannten Datagrams mit einer Maximalgröße von 1500 Byte. Und die Art, wie dann diese Übermittlung passiert wird, durch das sogenannte IP- oder Internetprotokoll definiert, das sagt, in welcher Reihenfolge, in welchem Format diese Nachrichten über das Netz gehen und was die jeweils empfangende Station da zu machen hat, beziehungsweise darauf wieder die sendende Station. Wichtig ist, dass in diesen Datenpaketen sowohl der Inhalt als auch die Adresse sich befindet, nachdem jedes dieser Pakete sich in diesem Netzwerk eigenständig bewegen muss. Die IP-Adresse kennen Sie auch alle, haben Sie bereits gesehen, diese 32-Bit- oder 4-Byte-Adresse, die in jedem Gerät hier eine eindeutige Nummer zuweisen, was ja notwendig ist, damit hier ein eindeutiger Austausch stattfinden kann. Theoretisch haben wir über 4 Milliarden Adressen da, realistischerweise sind die nicht vorhanden, weil Subdomänen vergeben sind und hier dadurch eine reduzierte Auswahl ist. Wichtig ist der Begriff der dynamischen Adressierung.
Das wird im Wesentlichen von Internet Service Providern verwendet, dass bei jedem Einwählen ihres privaten Anschlusses mit einer neuen IP-Adresse vergeben. Dadurch haben die ISP oder die Service Provider die Möglichkeit, mit weniger Adressen auszukommen, als sie hier jeweilige Benutzer haben, weil alle gleichzeitig hier drinnen sind. Wichtig ist auch dieser Begriff Domain Name, der eigentlich die Übersetzung, alphanumerische Übersetzung der jeweiligen numerischen IP-Adresse ist und hier die jeweiligen Domains bezeichnet. Interessant ist auch, wie basiert diese Domain-Vergabe oder diese Adressvergabe über diese US-amerikanische Non-Profit-Organisation, das ICANN, wo eigentlich die Regierungen hier keine direkte Mitsprache haben. Interessant ist aber, dass dieses ICANN dem US Department of Commerce, also dem Wirtschaftsministerium, dort unterstellt ist. Und diese ICANN ist eigentlich verantwortlich für die Vergabe oder für die Koordination der Vergabe, für grundlegende Dinge, die sie Domain nehmen, wobei das dann auch die jeweiligen regionalen Suchorganisationen aufgeteilt. Zusammenfassend zu den IP-Adressen ist wichtig, dass man im Unterschied zur Telefonie, wo ich eigentlich trennen kann, die Protokollierung der Verbindung vom Inhalt, eigentlich im Internetprotokoll, den Inhalt und die Adresse, also wer mit wem, durch diese paketorientierte Übertragung gemeinsam hat. Also ich kann hier nicht explizit trennen. Und eigentlich sagt ja die Novelle zum Sicherheitspolizeigesetz ermöglicht ja auch, zu einem bestimmten Inhalt eine Adresse zu erlegen. Das ist es auch dort explizit drinnen gegeben. Und als letzten Punkt möchte ich noch anführen, das wurde ja bereits von Gerald erwähnt, dass ja die Kommunikation im Chat, E-Mail eigentlich etwas Privates ist und nicht explizit öffentlich, also hier durchaus vergleichbar ist, auch mit einem Gespräch in einem privaten Wohnzimmer und daher durchaus auch diese Überlegungen der Privacy zu Geltung kommen sollen. Damit habe ich den Teil von uns beendet. Wir haben ein bisschen beeilt, damit wir auf Ihre Vorgabe der 2x15 Minuten kommen. Und ich gehe jetzt den Kollegen Brocksch.
Ja, herzlichen Dank. Wolfgang Brocksch ist, wie erwähnt, Rechtsanwalt in Wien und auch Lehrbeauftragter hier in diesem Haus. Eines seiner juristischen Spezialgebiete sind Datenschutz, Cybercrime, E-Commerce, Recht. Und ich habe schon erwähnt, dass auch er ein Kämpfer gegen dieses Sicherheitspolizeigesetz ist, auf eine andere Art. Er hat für mehrere Mandanten dieses Gesetz beim Verfassungsgerichtshof angefochten und die entsprechenden Individualanträge sind derzeit angemeldet.